Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Wir sind gerade in der Phase von Herzwerk, dass wir so die letzten, die letzte Phase eingeleitet haben und wir so den Marathon von unseren Einsätzen hinter uns haben. Hier Elena ist ja eine Vertreterin, kommt gleich noch zu Wort hier. Die anderen Herzwerkler waren im ersten Gottesdienst schon mit dabei und wir waren in Griechenland. Da habe ich ja hin und wieder was von erzählt. Wir waren in Moldawien, habe ich auch kurz was von erzählt. Und jetzt in der vergangenen Woche sind wir in München gewesen mit der Hälfte des Teams. Und die andere Hälfte, die ist noch in Duisburg und die kommen dann heute Nachmittag zurück. Und wir haben mit unserem Team oder mit meinem Team in München in einem sozialen Brennpunkt oder was früher mal ein sozialer Brennpunkt war, wo jetzt die Stadt München entschieden hat, sie sanieren diese ganze Straße, die Ludelstraße, die wird komplett platt gemacht, diese Hochhäuser aus den 50er Jahren. Und da werden jetzt schöne neue Wohnblocks hingebaut. Deswegen sind im Moment nur noch einige Bewohner dort in der Straße. Einige wenige, weil viele schon eine andere Wohnung irgendwo zugewiesen bekommen haben. Und die ganzen leerstehenden Wohnungen oder viele davon sind mit Flüchtlingen jetzt so vorübergehend belegt. Und als wir letzte Woche Donnerstag dort angekommen sind, haben wir abends noch so eine Teambesprechung gehabt und da platzte ein Mann rein, Mitte 50, Ende 50, sah aus wie 70, Rudi, so hat er sich vorgestellt, und das war quasi ein Alkoholabhängiger, wie man sich ihn nur so vorstellt. Ja, also schon mehrere Jahre auf der Straße gelebt, ganz redefreudig, ja, endlos schleifen in seinem Dialogen und sowas oder Monologen, ganz netter Mann, ja, aber du hast richtig gemerkt, er war richtig kaputt, ne, richtig vom Alkohol gezeichnet über mehrere Jahrzehnte. Und wir haben am nächsten Tag ihn dann nochmal getroffen und da kam er zu uns und hat uns um Hilfe gebeten, weil er irgendwie Angst hatte, er muss jetzt ausziehen aus seiner Wohnung, weil er von der Wohnungsbaugesellschaft die Mitteilung bekommen hat, dass er nur bis Ende Mai noch da leben kann und hat eine andere Wohnung zugeteilt bekommen und weiß überhaupt nicht, wie er das mit dem Umzug machen soll. Und dann bin ich mit dem anderen Herzwerkler dahin, Zollstock in der Tasche, um zu gucken, was der überhaupt noch hat an Umzügen, ob da ein Lupo reicht oder man einen Anhänger braucht. Und das war tatsächlich interessant in dem Wohnblock. Da liefen gerade Umzüge und die Umzüge liefen so, da wurden Container unter das Fenster gestellt. Und dann ist ein Umzugsunternehmen rein und hat das Fenster aufgerissen, alles rausgeschmissen, ne? Bis die Wohnung quasi leer war. So der Stil war das ungefähr, ne? Ja, und dann haben wir uns seine Wohnung angeguckt. Und ja, mit dem Touran hätte man das hingekriegt, glaube ich, ne? Noch so ein Sofa oben aufs Dach gestellt, dann wäre es in Ordnung. Hätte man hingekriegt. So, und auf jeden Fall haben wir dann ein bisschen geredet und dann stellte er mir eine Frage. Plötzlich guckte mich so tief an und sagte, sag mal Markus, was denkst du eigentlich über mich? So, und da habe ich auch überlegt, jetzt hat er mir die Frage gestellt und nicht dem Herzwerkler. Ich hätte gerne gehört, was der Herzwerkler gesagt hätte da, der Emanuel. Und dann habe ich überlegt und so, ich sag, mein natürlicher erster Impuls war, weißt du was, du bist wirklich eine arme Sau. Ja, du hast dein Leben zerstört. Was soll's geben? Alle Erfahrung sagt, dass du in den nächsten Wochen, Monaten, vielleicht noch Jahren irgendwann in deiner Wohnung einsam stirbst und ein paar Wochen später merken das irgendwelche Leute und holen dich aus der Wohnung raus. Das ist quasi das, was jeder Sozialarbeiter sagt, das ist die Erfahrung, so wird's laufen. Und dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, nee, ich denke, das kann ich ja nicht sagen. Habe ihm gesagt, oder habe versucht, eine Perspektive einzunehmen, wie Gott diesen Rudi sieht. Und habe ihm gesagt, weißt du was, Rudi, ich sage das jetzt wirklich ganz ehrlich, ne? Ich glaube, du, wenn du dein Leben anguckst, siehst du ja, da ist ganz viel kaputt. Ja, das siehst du ja. Aber das kann ich dir sagen, das ist mein Glaube, dass dich Gott sieht und als einen ganz, ganz wertvollen Menschen, den Gott total liebt und er sieht nicht dein Alkoholproblem und das ganze Zerstörte außenrum, sondern sieht dein Herz und dich und dass du ein ganz wertvoller Mensch bist. Und er sieht sogar noch das, was in deinem Leben sich verändern kann. Das sieht er auch. Und dann haben wir anschließend noch für ihn gebetet. Und er hat dann, weiß nicht wirklich, welchen Pegel er gerade hatte, ne? Aber er hat dann nachher nochmal gesagt, ja, mit Gott hätte er auch schon mal probiert, aber er muss sich selbst helfen. Gott hilft da nicht, ne? In der Situation. Hat er auch ein bisschen recht, ja? Also er muss selbst ja auch Gas geben, aber obwohl ich glaube, dass Gott da auch wirklich noch was helfen kann. Ich habe aber mich selbst gefragt, reicht mein Glaube, wenn ich diesen Menschen sehe, wirklich zu glauben, dass da Gott noch was verändern kann? Weil ich gemerkt habe, dass alle menschliche Erfahrung, die ich bisher habe, alles, was ich gehört habe über die Arbeit mit alkoholkranken Menschen in so einer sozialen Randgruppe, da ist eigentlich gar keine Hoffnung mehr menschlich. Und reicht mein Glaube, ihm zuzusprechen, dass Gott in seinem Leben auch noch was erneuern kann, was verändern kann? Die Frage habe ich mir gestellt. Und die gleiche Frage möchte ich eigentlich euch stellen heute Morgen, ne, in den nächsten Minuten. So, was ist dein Glaube? Wie weit reicht dein Glaube in deiner Lebenssituation? Was ist das, was du im Blick auf deinen Glauben, was bedeutet dein Glaube ganz konkret im Alltag für dich? Vielleicht bist du ja jemand, der schon immer wieder gebetet hat für verschiedene Anliegen, ob es jetzt Kopfschmerzen sind oder irgendwelche oder eine Beziehung oder Hilfe in wirtschaftlichen Situationen oder was auch immer, und du hast erlebt, dass Gott dein Gebet nicht erhört hat, so wie du es dir gedacht hattest, und du bist ernüchtert und hast quasi deine Erwartungen an Gott, an deinen an deinen Erfahrungsrahmen angepasst, und deine Gebete und dein Glaube ist so groß wie deine Erfahrung, die du bisher gemacht hast. Vielleicht hat sich das darauf reduziert. Vielleicht hast du auch gerade was ganz Tolles mit Gott erlebt und Platz gleich hier, um nach vorne zu kommen und davon zu erzählen, kann auch deine Situation sein. Das weiß ich nicht. Vielleicht sitzt du auch hier und willst einfach inspiriert werden, größer zu glauben. Deswegen sitzt du hier. Oder auch den Glauben an Jesus für dich zu entdecken oder neu oder wieder zu entdecken. Das weiß ich nicht, was da deine Situation ist. Vielleicht hast du auch vorne im Eingang die Einladung von Herzwerk zu dem Triathlon nächsten Samstag entdeckt und du überlegst, ob dein Glaube an dich reicht, dass du da teilnehmen kannst, oder ob du nach 4 Bahnen im Freibad ertrinkst. Das weiß ich nicht. Vielleicht ist das auch dein Glaubenslevel. Also indirekte Einladung, macht nächsten Samstag mit oder kommt nachher zur Grillparty bei Herzwerk. Ich möchte euch heute Morgen eine Geschichte aus dem Alten Testament erzählen, und anhand dieser Geschichte merke ich, werde ich sehr herausgefordert, meinen Glaubensrahmen zu überdenken. Und zwar ist das Situation damals im alten Israel. Damals war es so, dass wenn irgendwie was Schlimmes passiert ist in einer Familie, dass zum Beispiel ein Unwetter gewesen ist und die Ernte nicht eingebracht werden konnte, oder der Vater krank geworden ist, ein Bein gebrochen hat und eben nicht arbeiten konnte, dann musste man Schulden machen, irgendwo anders Fremdarbeiter einkaufen, damit man irgendwie die Ernte bekommt oder Getreide kauft, um irgendwie als Familie zu überleben. Das war eben so. Und es kam vor immer wieder, dass Familien, die in der Notlage waren, Schulden machen mussten und sich Geld leihen mussten bei anderen Menschen. Und wenn dann die Situation so war, dass man sich Geld geliehen hat, musste man das natürlich auch zurückzahlen. Und damals gab es keine Privatinsolvenz irgendwie und eine soziale Absicherung in irgendeiner Art und Weise, sondern man war voll haftend mit seiner ganzen Existenz, mit allem. Und wenn eine Familie da war, wurde das als, wenn es ganz hart auf hart kam und nichts mehr da war an irgendwelchen Sachgütern und Grundstücken, die man weitergeben konnte, blieb es nur noch, dass man dem Gläubiger dann die Kinder quasi als leibeigene Sklaven weitergeben konnte. Das heißt, die Kinder wurden dann als Arbeiter an den Gläubiger weitergegeben und die gehörten dann dem Gläubiger. Außerhalb von Israel war das mega brutal. Das war dann auf immer, waren quasi die Kinder oder man selbst oder meine Frau oder sowas wurde verkauft als Sklave, und das war dann für immer so. Man hat dann sein ganzes alles verloren und gehörte dann jemand anderem. In Israel war das noch sozial, verträglich, genial in der damaligen Zeit organisiert von Gott. Das so war, nach 7 Jahren war alle Leibeigenschaft aufgehoben und dann war quasi wie so ein Reset-Knopf, dass dann alle wieder ihren alten Besitz zurückbekommen haben. Und dann war tatsächlich eine Situation, die wird in 2. Könige 4 beschrieben, dass eine Frau mit 2 Kindern, so ein bisschen älter, junge Teenies wahrscheinlich, so vom Alter her, dass die ihren Mann verliert, ihr Mann stirbt, unerwartet. Und jetzt steht sie alleine da mit ihren beiden Jungs. Und ihr Mann hatte auch in den Jahren davor Schulden machen müssen wegen irgendeiner Notsituation, die sie hatten. Sie hatten also als Familie noch Schulden und jetzt ist der Mann gestorben und jetzt waren die Schulden noch da. Und jetzt kommt ein Gläubiger zu dieser Frau, zu der Witwe und hält die Hand auf und sagt, so, jetzt ist die Zeit, jetzt muss bezahlt werden. Und die Frau sagt ihm, ich hab nichts, gar nichts, ich kann nichts geben. Und er sagt, okay, dann möchte ich gerne deine beiden Jungs haben. Die sollen meine Sklaven werden, die nehme ich. Ja, dann ist dadurch die Schuld getilgt. Und diese Frau, man kann sich das ja heute gar nicht vorstellen. Ja, wir sind so sozial abgesichert, das ist völlig außerhalb unserer Vorstellung. Und damals, das war für die absolut der Worst Case. Also schlimmer ging es nicht. Ihr Mann verloren, der sie versorgt hat als Familie und dann ihre beiden Kinder noch weg. Schlimmer geht's gar nicht mehr. Und es war so, dass ihr Mann, als er noch lebte, zu einer Prophetenschule gehörte. Das ist sehr interessant in der Bibel zu entdecken. Also aber AK Prophetie im Alten Testament. Und der Chef davon war der Elisa, ein ziemlich bekannter Prophet damals in Israel. Und ihr Mann, ihr verstorbener Mann, gehörte eben zu diesem Kreis und hat eben diese Prophetenschule ehrenamtlich vermutlich so besucht damals. Und war auch diesem Elisa bekannt. Und diese Frau wusste, dass dieser Elisa einen besonders nahen Draht und engen Draht zu Gott hatte. Und sie hatte jetzt keine Idee mehr, wie sie irgendwie aus dieser schwierigen Situation rauskommt. Keine Idee. Wirklich keine Lösung. Und dann war ihre einzige Idee, ich muss zu diesem Elisa gehen, der hat einen ganz engen Draht zu Gott und der kann mir irgendwie helfen. Ich weiß nicht wie, aber irgendwie wird er mir helfen können. Und dann geht sie zu diesem Elisa, zu Propheten, und erzählt ihm ihre ganze Situation, schüttet ihr ganzes Herz aus. Und dann, nachdem Elisa zugehört hat, sagte ihr Folgendes, okay, ich will dir helfen, mach Folgendes, was hast du bei dir noch, was gibt's noch bei dir in deinem Haus? Hast du noch irgendetwas? Und die Frau sagt, nein, ich habe nichts mehr, wirklich gar nichts mehr, aber ein Gefäß noch mit Olivenöl. Und dann sagt Elisa, okay, dann machst du es so, folgendermaßen, schick deine beiden Jungs los und geh du auch selbst los in deinem ganzen, in deiner Nachbarschaft, klapper die Häuser ab und sammelt alle Gefäße, Eimer, Becher, alles was ihr habt, sammelt das ein und bringt das bei euch in eure Wohnung. Dann schließt eure Tür ab, braucht keiner was mitkriegen und dann setzt ihr euch da auf den Boden und fangt an, dann gießt das Öl, was du noch hast, gießt das Öl in ein Gefäß nach dem anderen. Mach das. Und wenn du das machst, hol genug Gefäße bei deinen Nachbarn. Spar nicht, sei nicht geizig, hol richtig viele Gefäße. Okay. Und dann verabschiedet Elisa diese Frau. Und diese Frau geht los. Und da hätte ich sehr gerne mal so ein bisschen reingezoomt, wie, was die da gedacht hat, was da in ihrem Kopf vorgegangen ist, ne? Über diese sehr abgefahrene Situation. Und jetzt lese ich mal aus 2. Könige 4. Die nächsten paar Verse, was diese Frau macht. Und die Frau ging in ihr Haus und schloss hinter sich und ihren Jungs die Tür ab. Die beiden reichten ihr die Gefäße hin und sie füllte das Öl ein. Schließlich waren alle Gefäße voll. Reich mir noch eins, sagte sie zu dem einen Jungen. Aber der antwortete, es ist keins mehr da. Und in dem Moment hörte das Öl auf zu fließen. Und die Frau kam zum Propheten Elisa und berichtete, was geschehen war. Und Elisa sagte, nun geh, verkauf das Öl und bezahle mit dem Geld deine Schulden. Von dem, was noch übrig bleibt, kannst du mit deinen Söhnen leben. Wer kannte die Geschichte? Wer kannte die nicht? Ja, 50-50. Ja, ist wirklich eine unbekannte Geschichte aus der Bibel. Und ich finde, an der Geschichte, die ist so für mich so merkwürdig und herausfordernd zugleich. Das ist ja ein Versorgungswunder, was nicht besser sein kann. Ich weiß nicht, was ich erwartet hätte in dem Moment von Elisa, dass, also mir hat schon mal jemand erzählt, den wir zu einer Schulung eingeladen hatten, die dringend Geld brauchten, und dann haben sie im Traum gesehen, dass im Schrank ein Bündel Geld liegt. Und am nächsten Morgen ist er zum Schrank gegangen, hat den Schrank aufgemacht und da lag tatsächlich ein Bündel Geld. Und er hatte auf einmal das Geld. Ja. Warum legt Gott da kein Gold oder Silber irgendwo hin? Und Gott knüpft hier an, das bisschen, was diese Frau noch hat, das Olivenöl, das steht zur Verfügung und daraus macht er jetzt was. Und interessant ist, dass hier in dem Text extra darauf hingewiesen wird, extra nochmal gesagt, Frau, ja, spar nicht mit den Gefäßen, hol viele, viele Gefäße in deiner Nachbarschaft. Und dann in dem Moment, wo das letzte Gefäß gefüllt ist, hört's auf. Hört das Öl auf zu fließen. Wenn diese Frau jetzt losgezogen wäre und überall noch Güllefässer geholt und zum Baumarkt, Regentonnen, alles Mögliche, ja, die wären voll gewesen. Hätte die Frau gesagt, alles klar, vielleicht nur zwei Eimer aus der Nachbarschaft, und die dahingestellt, wären auch voll gewesen. Und danach wäre es zu Ende gewesen mit dem Wunder. Und interessant finde ich an dem Punkt, dass das irgendwie so sich, das wirkt so, dass das, wie Gott handelt, dass Gott das abhängig macht von dem Glauben, den diese Frau hatte. Was die Frau sich vorstellen konnte, wie viele Gefäße voll werden. Und so viel hat Gott auch gemacht. Also, dass Gott sein Handeln an die Größe des Glaubens knüpft von dieser Frau. Und ich habe erst überlegt, kann man das so sagen? Und dachte ich, ja stimmt. Mir fallen zig biblische Beispiele dafür ein, wo es deutlich wird, dass Gott sein Handeln, der zwar immer noch souverän ist, aber dass Gott sein Handeln an den Glauben der Leute knüpft. Und Jesus hat sich so geärgert über seine Jünger, die so viel Wunder mit ihm erlebt haben, und wo er feststellt, warum glaubt ihr immer noch nicht, dass ihr mir alles zutraut? Warum habt ihr so Schwierigkeiten, hier und da genau das zu tun, was ich eigentlich will? Und er ärgert sich über den kleinen Glauben von Leuten. Und dann kommt auf der anderen Seite auch ein Mann zu Jesus, der nicht mehr weiter weiß und sagt, du bist der Einzige, der hier noch helfen kann. Ich habe noch nicht mal mehr Glauben, aber trotzdem traue ich dir zu, dass du helfen kannst. Ja, und da sagt Jesus, alles klar, das, was du hast, das reicht. Ja, und ich mach's. Und irgendwie wird das deutlich, dass Gott mit dem Glauben, den er bei uns vorfindet, dass er das irgendwie, der will unseren Glauben sehen und daraufhin handeln. Und eine Aussage, wo ich euch bitte, dass ihr euch die merkt und richtig so ins Hirn schreibt, ist: so mutigen Glauben belohnt Gott. Mutigen Glauben belohnt Gott. Und bei dieser Frau war das ganz greifbar. Mutig, dreist, Gefäße holen, ganz, ganz viele, die werden alle voll. Macht's es nicht, wird weniger voll. Meine Frage an dich wäre, genauso habe ich mir die Frage gestellt, wie hätte ich auf das Ganze reagiert? Wie viele Gefäße hätte ich jetzt in der Nachbarschaft geholt, in der Fritz-Rauch-Straße? Wäre ich nur zu den Frommen gegangen oder auch zu den Unfrommen, quer durch die Straße, hätte Eimer geholt? Oder hätte ich es deutsch gelöst, dass ich gesagt hätte, alles klar, so an Wunder glaube ich ja nicht, ich mache jetzt aus meinem Öl, was ich habe, mache ich das Beste. Und dann gucke ich in Aktienkurse, Olivenöl, und dann denke ich, dann verkaufe ich die am besten dann, wenn der Wert am höchsten ist, und mache aus dem, was ich habe, nach meinem besten Wissen und nach meinem, was ich drauf habe, mache ich das Beste draus. Hätte ich auch machen können. Was würdest du machen? Wie viele Gefäße würdest du zutrauen, dass Gott die füllt? Wie wäre deine Reaktion? Und meine Frage ist auch, wie groß ist der Rahmen, den du Gott steckst? Was traust du Gott zu, wie Gott handelt? In deinem Leben, vielleicht an Charakterveränderungen. Was traust du Gott zu an Heilung in deinem Leben? Was traust du Gott zu in deiner Familie? Vielleicht wenn du an deine Kinder denkst oder an deine Ehe oder wenn du an deine erweiterte Familie denkst, wo Menschen vielleicht ein ganz kaputtes Leben führen oder weit weg sind von Jesus. Was traust du Gott zu? Was traust du Gott zu, wenn du an unsere Stadt denkst, Bergneustadt, Arbeitslosigkeit, leere Kassen? Was traust du Gott zu? Was traust du Gott zu, wenn du an unsere Gesellschaft denkst, in Deutschland, oder vielleicht sogar große Krisen in der Welt, Krieg in Syrien, Schwierigkeiten, Spannungen? Was traust du Gott zu in der Ukraine, der Konflikt, der scheint sich zu beenden ist? Was traust du, was trauen wir? Was trauen wir Gott zu? Haben wir einen Rahmen, den wir Gott unbewusst stecken, wo wir eigentlich gar nicht, lange schon nicht mehr glauben, dass da tatsächlich was sich bewegt? Und ich bete auch dementsprechend nur noch in dem Rahmen, der aus meiner Erfahrung heraus passend ist. Ich glaube, dass Gebet ein Spiegel für meinen Glauben ist. Wenn ich höre, wie jemand betet, dann glaube ich, dass ich dann auch hören kann und verstehen kann, was für ein Glaube steckt dahinter, bei dem, der betet. Ich würde gerne die Lena mal nach vorne bitten, als ein Beispiel, was du mal aus deinem Leben erzählst, Lena. Lena, eine von unseren Prachtherzwerklerinnen, ne? Genau. Genau. Du bist ja schon 9 Monate bei Herzwerk mit dabei. Wir waren ja zusammen in München. Und ich weiß, so eine fette Frage von dir ist durch die ganze Zeit so, kann ich Gott vertrauen und der Kampf zu glauben und Gott zu vertrauen. Erzähl doch mal einfach, wie erlebst du das und was war so eine starke Erfahrung im Blick auf Glaube, die Gott dir beigebracht hat?
Ja, genau. Herzwerk, Lena, 20. Ich hatte vor Herzwerk eine 3-jährige Beziehung und vor Herzwerk hat sich das dann so alles ein bisschen auseinandergelebt und wir haben das dann so ein bisschen aufs Eis gelegt und ich habe erstmal in Herzwerk gelernt, wie es überhaupt ist, nochmal in enger Beziehung mit Jesus zu leben. Und das habe ich vor allem durchs Bibellesen und auch durch stille Zeit. Also ich muss echt sagen, wenn man nicht in eine Beziehung investiert, kann man da auch nicht nah dran bleiben. Und auch Bibellesen, so als Jugendlicher denkt man so, oh, Bibellesen, aber es bringt so viel. Und es hat so viel gemacht mit mir und Gott hat zu mir geredet. Und ich habe angefangen, Gott in diesen Bereich meines Lebens reinzulassen und langsam gefragt, Gott, was willst du eigentlich in diesem Bereich? Möchtest du, dass ich mit diesem Menschen zusammenbleibe? Sollen wir das nur mal probieren? Und am Anfang habe ich das vielleicht sogar unbewusst gemacht oder unbewusst ihn da ausgeklammert, weil ich dachte, nee, da geht Gott nicht dran, das nimmt mir Gott nicht weg, das ist meins. Und ich hatte auch irgendwie keinen Glauben, dass Gott es gut da in dieser Situation meint. Und ich habe immer mehr danach gefragt, gebetet und ich habe immer mehr klar gekriegt, dass es dran ist, es wirklich abzugeben, diesen Menschen abzugeben. Und vor einem halben Jahr fast jetzt habe ich das komplett dann beendet und Gott gesagt, gut, ich will dir jetzt vertrauen, dass du das Beste machst, egal wie es nach Herzwerk, ob das dann nochmal funktioniert oder nicht, das liegt in Gottes Hand und es ist so cool, wie er mich befreit hat und immer mehr befreit auch und ich bin da immer noch in einem Prozess, also es ist manchmal immer noch so, oh, hoffentlich macht es Gott wirklich gut und hoffentlich schenkt er mir irgendwann einen Menschen, mit dem ich zusammen durchstarten kann für ihn und regelt das alles. Und dann kommt mir immer wieder, wenn ich Bibel lese, dieser Satz, Gott hat Himmel und Erde geschaffen und alles besteht durch ihn. Und ich denke mir so, boah, wenn das alles stimmt, was du sagst, dann ist mein Leben dir ja so viel wert und dann wirst du dich auch um mich kümmern. Und was mich auch immer bewegt, ist dieses, Gott hat sogar die Vögel draußen geschaffen und sorgt sich für sie. Und wie viel mehr bist du ihm wert? Und ich denke mir dann immer, boah, ich möchte daran festhalten und ich möchte daran glauben, dass Gott es gut macht und letzten Endes diese Situation, die viele vielleicht von euch Jungen auch kennen, die denken, oh nein, hoffentlich schenkt mir Gott dann auch noch einen Partner irgendwann, mit dem ich durchs Leben gehe. Das wird er machen und daran echt zu vertrauen und zu glauben, weil man weiß es halt letzten Endes nicht. Und manchmal bin ich auch so versucht, ja, ich schreibe jetzt und nehme das alles wieder selber in die Hand. Aber ich glaube nicht, dass das so der Weg ist. Und Gott macht mir das auch immer wieder klar, hey, ich bin noch da, du kannst zu mir kommen, ich kann beten. Und das ist so cool. Also ich merke selber, wie ich befreiter werde, aber es ist halt auch manchmal ein Kampf, genau. Das passt ziemlich zu der Predigt.
Alles klar. Lena, vielen, vielen Dank. Ja. Das sind so die ganz praktischen Lebensfragen, je nachdem, in welcher Situation ich gerade bin. Ne? Traue ich Gott zu, tatsächlich das, was ich nicht greifen kann, was ich nicht in meinem sicheren Rahmen weiß, was ich mir nicht richtig vorstellen kann oder was vielleicht auch meine Erfahrungen, die ich bisher gemacht habe, übersteigt, traue ich Gott das zu und lasse ich mich da durchtragen. Wir machen von Lifeline aus regelmäßig so Gebetsabende, sind auch hin und wieder mal im Fritz, um vor Lifeline dann gemeinsam zu beten. Und das ist wirklich interessant. Ich komme dadurch recht weit rum, hier bei Teenie-Kreisen und Jugendkreisen und erlebe dann so Gebetsabende. Und ich finde das sehr, interessant. Ja, dass wenn so ein Gebetsabend ist, dann bin ich immer froh, wenn ein paar ältere Leute noch dabei sind, die direkt anfangen zu beten. Weil meine Beobachtung ist, dass gerade unter den jüngeren Leuten, der wird so erstmal lange Pause. Ja, wenn gebetet wird. Und dann nach einer langen Pause wird gebetet, dass in der Regel die Führerscheinprüfung klappt, die Klausur klappt, das Wochenende gut wird, das neue Handy ich vielleicht doch mir leisten kann, und dann wieder eine ganz lange Pause, und dann Amen oder sowas, ja. So, und ich nehme das alles ernst, ja, ich finde das auch gut, ja, wir trainieren ja unsere Kinder auch, dass man einfach mutig alles betet, was auf dem Herzen liegt, ne. Mich schockt das schon manchmal, ja, dass die Perspektive, was ich in meinen Gebeten Gott sage, dass das dermaßen klein ist, dass wenn Gott so ein Gebet erhört, ich das noch nicht mal mehr merke. Ja, weil das irgendwie so in meinem üblichen Rahmen ist. Und ich glaube, dass uns die Bibel von der ersten bis zur letzten Seite herausfordert, einen Lebensstil zu führen, der aus allen Poren deutlich macht, ich verlasse mich auf Gottes starkes Eingreifen in meinem Leben. Und das betrifft meine Partnerwahl, das betrifft meinen Umgang mit Finanzen, meine Beziehungen, das betrifft meinen Beruf, das betrifft meine Gesundheit, ja, meine Zukunftsentscheidung, alles, das betrifft alles. Und genau das, was Lena gesagt hat, wenn man jetzt die Bibel immer wieder nimmt und liest, dann merke ich das, entdecke ich das wieder neu, kann mich inspirieren lassen von so einer Frau, von der Witwe, zu glauben und ganz viele Töpfe rauszustellen. Und ich möchte zwei Verse lesen aus Hebräer 11, die das nochmal so schön formulieren, was die Bibel unter Glaube versteht. Hebräer 11, 1 und Vers 6. Was ist denn der Glaube? Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Und Vers 6, und ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Und dann werden in diesem Kapitel Leute aufgezählt, Noah, Abraham, noch alle möglichen Leute quer durch die Bibel. Zum Beispiel Noah, der von Gott den Befehl bekommen hat, eine Arche zu bauen auf einem Berg. Ja, und er hat das gemacht, weil Gott ihm das gesagt hat. Ja, also völlig dumm eigentlich, ja. Das wird mir eigentlich völlig peinlich und blöd, ne? Wie kann man sowas machen? Und er hat es gemacht. Und das war mit Sicherheit das, was Gott in Zukunft ihm versprochen hat, ja, das konnte er noch gar nicht sehen. Und er hat es aber einfach gemacht. Und das ist letztendlich ein Glaube, zu dem uns Gott herausfordert. Und ich möchte jetzt jeden von euch mal bitten, da gebe ich euch gleich eine Minute, zwei Minuten für Zeit, dass ihr euch eine Sache überlegt, die gerade in eurem Leben akut ist. Und wo ihr merkt, das ist eine große Frage, die ich habe, oder eine große Spannung, eine große Schwierigkeit, eine große Herausforderung, die meine eigenen Möglichkeiten übersteigen. Manche von euch wissen das sofort, manche müssen ein bisschen nachdenken, kann vielleicht mit der Gemeinde zu tun haben, kann mit deinem persönlichen Leben, mit Beziehungen zu tun haben, mit Schule, mit Zukunft, mit allem Möglichen, ja. Dass du überlegst, was ist eine große Sache, wo du merkst, dass Gott dich herausfordert, da viel größer zu glauben und viel größer zu beten. Macht dir mal darüber Gedanken. Ich lasse euch Zeit, jetzt ein, zwei Minuten, und überlege, was ist das eine Ding, ein Punkt, wo Gott dich herausfordert, viel größer zu denken und zu glauben. Und dann kannst du das auch persönlich schon mit Gott besprechen und ihn auch schon mal fragen, wie du dafür beten kannst und beten sollst aus seiner Perspektive.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.